Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Ja. Womit kann man dich da denn noch weglocken?
Ach, also ich würde mal sagen, BVB spielt gegen Manchester City, wäre ja schon relativ leicht.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird durch meine SupporterInnen bei Steady. Neu dazugekommen seit dem letzten Mal ist Ilka. Herzlich willkommen und vielen Dank. Wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr möchtet, dazu später noch mehr. Jetzt erstmal zu meinem Gast. Sie ist eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Publizistinnen in Deutschland. Caroline Ehmke hat Philosophie studiert, dann eine ganze Zeit lang als Reporterin in Kriegs- und Krisengebieten für den Spiegel gearbeitet. Heute schreibt sie eine Kolumne für die Süddeutsche Zeitung. Sie moderiert eine Gesprächsreihe in der Schaubühne Berlin und vor allem ist sie natürlich bekannt für ihre Bücher. Sie hat über die RAF geschrieben, über Krieg und Gewalt, über homosexuelles Begehren und über den Hass, der die Gesellschaft auffrisst. Immer geht's bei Caroline Ehmke um das Verstehen der Gegenwart, so auch in ihrem neuen Buch, Journal, Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Über dieses Buch haben wir auch gesprochen in dieser Folge von Das Lesen der Anderen, aber natürlich vor allem über die Bücher, die Caroline geprägt haben. Das hört ihr gleich nach der Werbung. Was hört ihr eigentlich so beim Spazierengehen oder beim Gemüseschnippeln oder beim Abspülen? Ich hoffe natürlich, die Antwort lautet Podcasts, aber um ganz ehrlich zu sein, bei mir sind es in letzter Zeit auch ziemlich oft Hörbücher. Und Hörbücher hören, das geht gut mit BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App, in der habt ihr Zugriff auf über 100.000 Hörbücher und zwar als Flatrate. Das heißt, ihr könnt mit BookBeat nicht nur ein Hörbuch pro Monat hören, wie bei vielen anderen Anbietern, sondern 3 oder 7 oder 20, so viel ihr halt wollt. Gut für Leute wie mich, die sich nicht so richtig entscheiden können. Ich höre zum Beispiel gerade Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben von Till Räther und die Chronicles, das ist die Autobiografie von Bob Dylan, in dem Fall gelesen von Wolfgang Niedecken. Was auch immer ihr hören wollt, als HörerInnen von Das Lesen der Anderen kriegt ihr auf jeden Fall den ersten Monat BookBeat gratis. Geht dazu einfach über die Landingpage bookbeat.de/lesen. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes, bookbeat.de/lesen oder ihr nutzt alternativ den Rabattcode lesen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, aber bitte trotzdem auch noch weiter Podcasts hören, okay? Hallo liebe Caroline, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Mir und uns hier über die Bücher deines Lebens zu erzählen. Du hast spontan in unserer Vorab-Mail geschrieben, ja, okay, das ist der Termin und spontan sind das und das und das und das und das hier meine Bücher. Ist dir die Auswahl leicht gefallen?
Eigentlich ja. Also ich glaube, ich hätte auch 5 andere nennen können. Aha. Also es gibt keinen Mangel an Büchern, die mir in unterschiedlichen Phasen meines Lebens oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten meines Denkens viel bedeutet haben. Ich hätte jetzt natürlich auch mit den wichtigsten Kinderbüchern anfangen können. Das habe ich jetzt nicht. Ja. Aber sagen wir mal so, die ich mir jetzt ausgewählt habe, haben tatsächlich so eine Bedeutung für mich, dass es mir in dem Sinne leicht gefallen ist, sie auch zu benennen.
Weil viele andere Leute sagen auch immer, oh, das ist mir so schwer gefallen und ich hatte eine Liste mit 15 Büchern und dann musste ich was wegstreichen und das geht aber eigentlich auch nicht. Nee, das, so bist du nicht.
Nee, also wie gesagt, klar, ich hätte natürlich, kann man da mehr nennen, ja, oder ich hätte jetzt auch Texte nennen können, die als Teenagerin ganz, wobei eins habe ich, das so eher in diese Zeit fällt, aber ja, ich finde jetzt schon 5 Bücher sind schon auch viel für so ein Gespräch, das wir uns jetzt vorgenommen haben, um darüber zu sprechen. Eins wäre schwer. Also wenn jetzt die Aufforderung gewesen wäre, das Buch meines Lebens, ja, also das wäre jetzt völlig unmöglich gewesen.
Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, als Teenager oder Kinderbücher, mhm, wie war denn das bei dir in der Kindheit, in der Jugend mit dem Lesen? Wurde zu Hause viel gelesen?
Also ich habe viel gelesen, ja, aber ich war auch sehr, sehr viel draußen. Also ich war ein sportbegeistertes Kind. Ich bin jüngere Schwester eines älteren Bruders, da bleibt einem gar nicht viel anderes übrig. Also ich glaube, es wäre eine falsche Beschreibung zu sagen, ich wäre jetzt eine Leseratte gewesen, die überhaupt gar nicht nach draußen gekommen ist. Das wäre wirklich Quatsch. Ich war auch sehr, sehr viel im Wald, eben viel draußen und auf Basketball- oder Fußballplätzen. Aber ich habe eben auch wirklich gern gelesen.
Also du bist manchmal auf den Baum draufgeklettert, du hast aber auch, wie das in manchen Zeichnungen zu sehen ist, unter dem Baum gesessen, versunken in ein Buch.
Nee. Also wenn schon Wald, dann auch wirklich Wald. Also ich bin jetzt nie, dass ich mich erinnern könnte, mit einem Buch in den Wald gegangen, sondern das Lesen war dann schon zu Hause.
Verbindest du denn bestimmte prägende Menschen mit dem Lesen? Also bei mir war das zum Beispiel ist mir jetzt nochmal durch den Kopf gegangen, auch bei der Vorbereitung hier, bei mir war es mein Sozialkundelehrer, der hat mir dann so, als er gemerkt hat, oh, da ist jemand, der interessiert sich und dem kann man mal was geben. Und das waren dann auch so mit 16, 17 schon so Sachen, die mir bis heute was bedeuten. Also so Minima Moralia von Theodor W. Adorno habe ich natürlich damals überhaupt nicht verstanden, aber sah wahnsinnig schick aus, wenn man das irgendwo hin mitnehmen konnte. Gibt es für dich solche Menschen?
Ja, aber für mich ganz genauso. Ich würde auch sagen, ich habe ausgesprochen großartige, engagierte, auch ziemlich progressive, recht junge Lehrer gehabt im Deutschunterricht. Ich habe auch Philosophieunterricht gehabt. Ich bin ja im Westen aufgewachsen, muss man vielleicht sagen. Also da gab es recht früh die Auswahl an der Schule zwischen Religion und Philosophie. Und ich habe mich dann für Philosophie entschieden. Und das ist bei mir genauso wie bei dir auch gewesen. Es hat dann einfach so inspirierende Lehrer gegeben. Es hat aber natürlich auch Lektüren gegeben, die einen dann ja so erschüttert haben oder vielleicht deren Wirkung man gar nicht so ganz genau hätte beschreiben können in dem Alter, aber bei dem man merkte, dass sie was verändern oder dass sie was tun mit einem. Das klingt jetzt sehr vage, aber ich glaube, das ist genau das, was in so einer Teenagerzeit ja auch ein Merkmal ist, dass man Empfindungen hat und sie nicht ganz genau dingfest machen kann oder dass man Texte liest und etwas an den Texten zu einem spricht oder man etwas an den Texten versteht. Das ist dann mindestens in der Philosophie dann auch sehr viel präziser und sehr viel analytischer geworden. Aber bei Literatur, glaube ich, hätte ich es damals ganz sicher nicht genau benennen können, was an den Texten einen so trifft. Aber ich habe jetzt, wenn ich ein solcher Text in dieser Zeit. Ich kann gar nicht ganz genau benennen, wann das war. Ich hätte jetzt auch nochmal natürlich nachschauen können, wann es denn erschienen ist. Siehst du, ohne Brille kann ich das nicht lesen. Das ist doch echt perfid. Also ich kann dir erstmal sagen, was es ist. Es ist Christa Wolffs Cassandra. Und man muss dazu sagen, es waren eben in den 80er Jahren erschienen. Ich müsste es jetzt wirklich, es ist jetzt echt schlecht vorbereitet, dass ich nicht sagen kann, wann es erschienen ist. Und das steht hier auch.
Ich glaube, ich habe kurz vorher nachgeguckt und es muss 84 oder so gewesen sein.
Genau, also ja. Und ich habe 86 Abitur gemacht. Also es ist in genau dieser Teenager-Phase erschienen. Damals, das muss man auch noch sagen, eben zur Zeit vor dem Fall der Mauer, also Christa Wolff als Ostautorin, die ja mich, glaube ich, noch gar nicht unbedingt jetzt als feministische Autorin mir überhaupt auch nur bewusst gewesen wäre. Aber ich glaube, in diesem Fall, bei diesem speziellen Buch, das war das erste Buch, das ich von Christa Wolff gelesen habe, mich vor allem durch die Poetik, durch den Rhythmus dieses Textes komplett soghaft gefangen genommen hat. Da war zum ersten Mal eine Stimme, die zeitgenössisch war, die gegenwärtig war, die Figuren vergegenwärtigt hat, so dass sie zu uns sprechen konnten, obgleich sie aus einem ganz anderen Kontext, aus einem ganz anderen Zeit, aus einem ganz anderen Raum ja sozusagen sprachen. Ja, das war, glaube ich, das erste Mal, dass es wirklich eine Autorin gab, wo ich merkte, dass trifft ins Mark diese Sprache, dieser Rhythmus vor allem, also ganz, ganz stark der Rhythmus von Christa Wolf. Und der Zufall wollte es, dass Christa Wolf einige Zeit später, ich meine zum PEN-Kongress in den Westen kam und das auch tatsächlich die erste Autorin war, die ich sehen wollte. Also das gab es vorher gar nicht. Also vorher las man Bücher oder ich las Bücher und hatte aber gar kein großes Interesse an den Autoren. Vielleicht waren die auch schon alle verstorben.
Es war ja auch noch nicht so die Zeit dieser allgegenwärtigen Autorinnen und Autorenlesungen damals, oder?
Also gut, vielleicht war ich auch einfach viel zu jung und hatte auch gar nicht jetzt so einen leichten Zugang vielleicht dazu. Also es war überhaupt das erste Mal, dass ich mich selber als Lesende wirklich auch so in Verbindung setzen wollte zu jemandem, die schrieb. Nun kann man sagen, man muss mal überlegen, ob es überhaupt Alternativen vorher schon gegeben hätte bei meinen Lektüren. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Autoren, es waren ja praktisch nur männliche Autoren, die ich in der Schulzeit gelesen habe, also außer
Annette von Droste-Hülshoff,
die Jugendbuch. Ja, aber so ungefähr, nee. Außer
Annette Blyton.
Nee, war auch nicht. Außer Judith Kerr sicherlich, als hätte das Rosa Kaninchen.
Ach ja, natürlich.
Das haben wir nicht. Also, und wahrscheinlich außer den Bronte-Schwestern oder irgend sowas im Englischunterricht. Ja. Also, aber ansonsten waren es nur männliche Autoren. Und alle verstorben, also muss man nachdenken, ob das stimmt, aber ich glaube, alle verstorben. Und dann bin ich eben da tatsächlich hin, ja, und habe Christa Wolf erlebt und habe überhaupt auch das erste Mal diese merkwürdige Situation, dass man eben eine Person hinter einem Text hat und einen das erstmal ganz verwirrt und man einen fragt, habe ich mir die so vorgestellt oder habe ich mir, dann denk mal, was ist denn das eigentlich auch für eine Frage? Also wie soll denn jemand aussehen, die so schreibt? Also auch ganz merkwürdig. Und sie las eben selber, das erinnere ich noch sehr, sehr genau. Und ich glaube, zum ersten und einzigen Mal in meinem ganzen Leben anschließend hingegangen und habe um ein Autogramm gebeten. Und dieses Buch habe ich auch dabei.
Ja, super. Ganz, ganz kurz nochmal. Ja. Du legst es jetzt zwar schon wieder auf den Stapel, aber lass uns noch einen Moment dabei bleiben. Denn das ist ja doch erstaunlich. Du hast es gerade schon angedeutet. Es geht um Figuren aus einem anderen Raum und einer anderen Zeit. Also Cassandra, die schöne Seherin aus der griechischen Antike. Ich habe ein bisschen in den Text hineingelesen, habe mich auch noch mal vorher so ein bisschen schlau gemacht. Also die Tochter von König Priamos und der Gott Apollo verliebt sich in sie und verleiht ihr diese Sehergabe. Und als sie ihn dann aber abweist, verflucht er sie dazu, dass das, was sie sieht, von allen nicht ernst genommen wird. Also, dass man ihren Prophezeiungen nicht glaubt. Ungefähr so kann man es, glaube ich, umreißen. Ne? Und Christa Wolf, diese Texte der griechischen Mythologie, die sind ja vielleicht noch auch in den 70er, 80er Jahren irgendwie präsenter gewesen als Schullektüre aus irgendwelchen Gustav Schwab, die sagen, des klassischen Altertums und so weiter. Aber ausgerechnet etwas aus dieser Zeit, was Christa Wolf jetzt auf ihre Art vergegenwärtigt, wie du gerade gesagt hast, in die Gegenwart hineinholt. Und ausgerechnet das nimmst du wahr als etwas, was du zum ersten Mal mit der Stimme einer bestimmten Autorin verbindest.
Ja, also vielleicht muss man sagen, ich bin jetzt nicht auf ein altgriechisches, humanistisches Gymnasium gegangen. Ich habe kein Altgriechisch gelernt. Das vielleicht unterstellt man manchmal, wenn man weiß, dass ich später Philosophie studiert habe. Aber das war bei mir nicht der Fall. Also die Voraussetzung meiner Berührung für diesen Text war nicht dass ich sozusagen mich in den Texten eben der Antike so ausgekannt hätte oder dass ich mich schon lange mit der Figur der Kassandra beschäftigt, ja. Überhaupt nicht, sondern ich bin in dem Sinne komplett ignorant in diesen Text gefallen und es war tatsächlich Christa Wolffs Gabe, eine solche Figur für jemanden ohne Vorwissen so präsent zu machen. Die Stimme einer Figur, die gefangen ist, die bestraft wird, die eingesperrt ist und aus einer Gemeinschaft dadurch herausfällt, dass ihr Wissen unerwünscht ist oder eben ihre Sehergabe. Und dieses Gefühl, ich glaube, das, was mich sicherlich auch so berührt hat und auch bis heute noch, also immer noch, wenn ich dieses Buch wieder aufschlage und in den Text eintauche, erfüllt einen, ja, wie vorhin auch schon gesagt, so soghaft diese Stimme der Verzweiflung, der Diskrepanz zwischen dem etwas ahnen, etwas sehen, etwas wissen, von dem man glaubt, dass es der Gemeinschaft helfen könnte, wenn sie es ernst nehmen. Ja, das muss man immer dazu sagen. Das ist ja das Tragische an dieser Figur. Und die eben bestraft und abgelehnt und ja, gefürchtet wird auch, das muss man sagen, für dieses Wissen. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich in der Zeit, als ich es damals gelesen habe, also es kam dann ja später noch ein Text von Christa Wolff, eben die Voraussetzungen einer Erzählung, in der sie sehr lange und sehr ausführlich über ihre eigenen Recherchearbeiten zu diesem Buch gesprochen hat. Das kannte ich natürlich in dem Moment, in dem ich erstmal den Roman las, noch nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass ich, als ich es damals gelesen habe, jetzt schon es sozusagen biografisch gedeutet hätte und in dieser Figur der Kassandra Christa Wolffs eigene Situation in der DDR damit assoziiert hätte. Aber es ist, wenn ich es heute immer noch benenne, als für mich eines der prägenden Bücher meines Lebens, dann aus heutiger Perspektive würde ich sagen, dass diese Poetik und dieser Rhythmus dieser Sprache von Christa Wolff ja mir sozusagen schriftstellerischen Mut auch zeigt. Also sich zu trauen, eine Sprache zu wählen, die wirklich dieser Figur oder dem, was man erzählen möchte, entspricht, ohne jedes Bemühen um, ja, wie sagt man?
Also Zugänglichkeit.
Ja, vielleicht? Genau. Also ohne falsche Geschmeidigkeit und ohne falsche Anpassung an eben einen Duktus oder einen Rhythmus, in dem man ansonsten vielleicht gewohnt ist, zu lesen oder zu schreiben. Und du liest, wenn du dieses Buch beginnst, haut es dich mit einer Wucht immer noch weg. Ja, was für eine eigene Setzung diese Sprache und dieser Rhythmus ist. Und man bewundert ja auch Dinge, die man selber gar nicht kann. Oder man bewundert ja gerade Dinge, die man selber gar nicht kann. Also das ist etwas, was mich bis heute noch beeindruckt. Und wenn ich manchmal hader oder unsicher bin oder suche nach einer eigenen Stimme, dann hilft es mir einfach nur, das Buch zu nehmen und sozusagen ein bisschen hineinzulesen. Und dann stiftet es mich an mit Mut.
Das ist sehr schön. Es ist natürlich auch irgendwie jetzt so diese Verbindung zur Gegenwart, die liegt natürlich gerade auch so ein bisschen total auf
akut,
der Hand.
Ja.
Jetzt akut. Absolut. Also einerseits natürlich, aber da ist man dann auch schon wieder in relativ platte Deutungsgefilde irgendwie unterwegs. Ne? Also,
ja, aber das ist ja bei klassischen Texten.
Ob man jetzt Virologie oder Klimawandel
absolut,
nimmt. Ne?
Absolut, also, absolut. Aber ich glaube, das ist ja die Magie von antiken Figuren oder von eben antiken Erzählungen oder auch von biblischen Geschichten, dass sie Psychogramme zeichnen oder eben Situationen beschreiben oder Konflikte beschreiben, die Zeit überdauern und die man sich wieder anschauen kann und in denen man sich dann immer noch spiegeln kann, obgleich sie eben einen ganz anderen Kontext oder eine ganz andere Zeit beschreiben. Und manchmal, wenn man da jetzt Viola Priesemann oder Melanie Brinkmann in den abendlichen Gesprächssendungen sieht, die verzweiflungsvoll mit ihrem Wissen versuchen, eine Gesellschaft zu warnen und vor PolitikerInnen sitzen, an denen dieses Wissen komplett abprallt. Ich meine, die werden jetzt nicht bestraft und nicht mehr eingesperrt, ja. Aber sie werden halt einfach, es bleibt konsequenzlos, sagen wir mal so. Das ist vielleicht auch eine andere Form von Fluch.
Ja, und sie werden auf so eine, also wenn man sich diese Talkshows dann überhaupt noch geben mag, sie werden auf so eine beschämende Art und Weise auch belächelt von irgendwelchen Leuten, die nicht in die Nähe kommen, irgendwie so solches Wissen überhaupt zu haben.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Also man ist auch wirklich schmerzverzerrt und peinlich berührt, wenn man diese Situation da immer sieht, wie sie so abmoderiert werden mit so einem gleichgültigen Lächeln.
Ich finde auch ganz interessant an dieser Wirkung jetzt, die du beschreibst, auf dich von einem Text, der eben sich eines antiken Mythos annimmt und ihn ja damals in den 80er Jahren schon versucht hat, irgendwie in die Gegenwart zu holen und sicherlich auch so bestimmte Deutungsmöglichkeiten ja immer mindestens anzudeuten oder damit zu rechnen. Heute können wir es uns jetzt wieder nehmen, um uns was über unsere eigene Situation klarzumachen. Das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip von Regietheater. Ja, also es wird meinetwegen ein Stück von Schiller genommen oder von Sophokles und wird auf eine heutige politische Situation gemünzt. Und das ist so oft, wie sagt man dazu? The butt of a joke. Also es wird oft so als total billig dargestellt, wie Regietheater mit solchen Texten umgeht. Mhm. Und es kommt dann gerne von älteren OpernsängerInnen das Argument oder SchauspielerInnen. Ja, wissen's, die Leute sollen sich halt einfach ihr eigenes Stück schreiben, wenn sie denn was über unsere Situation sagen wollen. Und ich denke immer so, nee, es funktioniert ja nur so, dass ich weiß, dieser Text oder dieser Mythos der Cassandra ist ja nun ganz bestimmt nicht für meine Situation ursprünglich mal geschrieben worden. Er funktioniert aber trotzdem in dieser Aktualisierung. Und das ist ja eine ganz andere Dynamik, als wenn man sagt, ich schreibe jetzt einen aktuellen Text auf unsere politische Lage bezogen.
Absolut. Wobei das Interessante bei Christa Wolf, also sowohl bei Cassandra als auch später, sie hat das hat ja nochmal eine Figur genommen, nämlich Medea, die sie dann eben auch in einem Roman vergegenwärtigt hat. Es ist ja nicht so, dass sie die Figur nimmt und wir dieser Figur in den 80er Jahren in der DDR begegnen, sondern sie bleibt ja absolut in dieser Zeit. Sie gibt ihr nur eine literarisch-poetische Ausformung oder Ausgestaltung oder sie eignet sich diese Figur an, aber sie bleibt ja in der Zeit.
Stimmt.
Und in dem Sinne würde ich sagen, das ist eben eher als wie man einen Stoff von Shakespeare nehmen kann oder wem auch immer und ohne das große Bemühen, den Stoff in die heutige Zeit zu setzen, aber trotzdem zu glauben oder vielleicht sogar gerade zu glauben, wenn man ihn als klassischen Stoff auch verhandelt, dass er, ich sage jetzt mal beim Publikum, vielleicht viel eher die Möglichkeit erzeugt, sich darin in der Gegenwart zu spiegeln. Weil ich glaube, dass man, also so ging es mir bei diesen Texten, also sowohl bei Cassandra übrigens auch bei Medea, ist auch ein ganz, ganz, ganz starker Text für mich, in dem ich eben gar nicht abgelenkt werde durch eine Modernisierung, sondern sozusagen die Figurenausgestaltung, deren Affektwelt, deren Erfahrungswelt mir derart eindringlich nahegebracht wird. Natürlich mit einer Deutung dieser Affekte von, also der Autorin, klar.
Ja.
Das ist, also ich glaube, mindestens ich bin dann viel durchlässiger, viel poröser, viel eher empathisch auch bereit oder auch fähig, mich in diese Figurenwelt hineinzudenken und damit eben auch diese Konflikte durchzuspielen, ja, sodass ich sie dann eben vielleicht als klassische Konflikte oder eben als klassische moralische Dilemmata wiedererkenne, wenn sie mir in der Gegenwart begegnen. Ja,
ja, also du meinst.
Und so habe ich Christa Wolf immer verstanden.
Du meinst jetzt, also es gibt ja diesen Satz, glaube von Goethe, man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Dass genau. Das jetzt quasi nicht vorhanden
Nein,
ist.
Nein, absolut, ist, genau. Ja. Also es ist eben nicht, also das, ich meinte mit vergegenwärtigen, vielleicht habe ich mich vorhin unpräzis ausgedrückt, also ich meinte damit eben nicht, dass etwas modernisiert wird, ja, sondern ich meinte damit, dass es präsent gemacht wird,
ja,
dass es einem, ja, eben als emotionale Landschaft eine Figur oder eben als Konflikt zwischen unterschiedlichen Parteien einem so präzis, so genau, so einfühlbar beschrieben wird, dass man ja ganz verschwindet in dieser emotionalen Welt.
Es ist ja bei diesen, wie hast du gesagt, so überzeitlichen moralischen Konflikten, aber ja auch so ein bisschen eine zweischneidige Wirkung, ne? Also einerseits kann man sagen, ach, naja, siehst du, das ist auch nichts Neues, da haben andere Leute auch schon mit kämpfen müssen. Mhm. Insofern man denn jetzt mal Sagen, Helden und Götter als Leute bezeichnen möchte. Man kann aber auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, oh je, es muss anscheinend immer in jeder Gesellschaft jemand am Rand stehen, ein bestimmtes Wissen haben, was von den anderen abgelehnt und sogar bestraft wird. Kommen wir aus der Nummer denn überhaupt noch mal raus?
Ja, also natürlich, das ist vielleicht die Gefahr, wenn man so will, bei so archetypischen Fragestellungen oder eben ja, Erzählungen und Geschichten aus der Antike oder eben auch aus ja, religiösen Texten, dass man daraus ja, so anthropologische Konstanten ableiten könnte. Und in dem Maße, in dem man anthropologische Konstanten daraus ableiten könnte auch so etwas wie Schicksalsgläubigkeit oder Ohnmacht oder, also dass man sozusagen das eigene Nichthandeln rechtfertigt,
ja,
damit,
ja, ja,
dass es diese Konflikte ja immer schon gegeben hätte.
Genau.
Das ist sicherlich die bequeme und die politisch vielleicht etwas konservativere Option, es zu lesen, aber man kann sie natürlich auch einfach immer als Lehrbeispiele nehmen, um Situationen durchspielen zu üben und oder um bestimmte Affekte besser verstehen. Ich sag mal, ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir mal nicht vielleicht ein Beispiel jetzt von Christa Wolf, sondern nehmen wir mal so ein Beispiel von Shakespeare. Nehmen wir mal eine Figur oder auch ein Theaterstück, das wir sprechen ja hier in Berlin, das hier in Berlin auch gezeigt worden ist in einer großartigen Inszenierung mit Lars Eidinger von Thomas Ostermeier in der Regie, Richard III.
Ja.
Also mir mindestens ging es so, als ich das schaute, dass ich diese Figur des Richard, der eben ein körperlich versehrter Mensch ist, der einen Buckel hat, der auch nur schwer sich bewegen kann mit diesem Körper, der erkennbar aus einem Krieg traumatisiert ist. Und so wie Thomas Ostermeier uns diese Geschichte ins Leben ruft, sagen wir mal so, habe ich sie sofort gedeutet als die Geschichte eines Ressentiments oder die Erklärung, wie Ressentiments entstehen oder die Erklärung, wie Menschen einen solchen Zorn in sich bergen können, den sie dann kanalisieren gegen alle möglichen potenziellen Opfer. Und aber der Ursprung und die Quelle dieses Zorns eben eine eigene Versehrung ist. Also das führt uns diese Figur vor. Und das war für mich ein also ich würde mal sagen, neben Didier Eribon's Retour à Reims, also Rückkehr nach Reims, das interessanteste künstlerische Produkt oder das interessanteste Angebot, rechte Ressentiments zu erklären mit einer Figur, die eben gar nicht aus unserer Zeit ist, aber die eben ein Angebot macht, wie man bestimmte politische Affekte oder politische Handlungsweisen deuten kann. Und in dem Maße, glaube ich, sind für mich klassische Texte interessant und in dem Maße ist für mich Cassandra interessant, nicht als Entlastung oder als eben Handlungsbefreiung, indem man sich sagt, boah, pff, ja, also die Fragen gab es ja schon immer, warum soll ich mich damit beschäftigen?
Kann man nichts dran ändern.
Ja, sondern im Gegenteil, dass wenn man hadert mit einer Gegenwart oder wenn man politisch auch verzagt, ja, dass man schaut, welche Instrumente haben wir, welche Stoffe haben wir, die uns möglicherweise Erklärungen liefern können.
Das Lesen der anderen heute mit der Publizistin Caroline Ehmke und mit freundlicher Unterstützung des Verlages Mattes und Salz. Darüber freue ich mich persönlich sehr, denn das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsverlage. Mattes und Salz machen tolle Bücher, die ich euch gerne ans Herz lege. Ich zum Beispiel mag besonders gern die Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalansky. Judith Schalansky ist Schriftstellerin und sie ist Buchgestalterin. Das sind also auch immer sehr schön gestaltete Bücher über Tiere, Pflanzen und andere Dinge in der Natur. Es gibt zum Beispiel ein Buch über die Sprache der Vögel. Ein großartiges Wörterbuch im kleinen Format über Vogelrufe oder Vogelgesänge. Und außerdem auch ein Sammelband über einen im Verschwinden begriffenen, aber unheimlich reichen Wortschatz der deutschen Sprache. Es gibt außerdem in dieser Reihe Bücher über Nashörner, über Haustiere, über Algen, über Bakterien und mein persönlicher Favorit über Krähen. Die Reihe Naturkunden aus dem Verlag Mattes und Salz. Schaut euch doch mal um auf mattes-salz-berlin.de. Ich packe euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes auf daslesenderanderen.de. So, und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Caroline Ehmke. Kommen wir zum zweiten Buch auf deinem Stapel, wobei ich mich gefragt habe, es sind jetzt zwei relativ ähnliche Bücher in deiner Mail drin gewesen, ob die eventuell zusammengehören. Ich sage erstmal das zweite, das ist Jean-Paul Sartre, Betrachtungen über die Judenfrage.
Ach so, guck mal, den habe ich doch gar nicht aus dem Rucksack rausgeholt. Ich hatte die ja mitgebracht, die Bücher, ja, weil ich gar nicht genau wusste. Ach so, doch, habe ich doch. Okay, und warum ist das jetzt ähnlich? Das ist ähnlich zu was?
Zu vielleicht in einem ähnlichen Gesamtbereich wie Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne. Oder siehst du das gar nicht?
Interessant. Ja, das wirst du dann aufschlüsseln. Vielleicht hast nee, das ist ja. Nein, ich meinte jetzt gar nicht in Bezug auf den Text, sondern vielleicht siehst du ja auch dann Verbindungen, die mir selber gar nicht so.
Naja, jetzt nur die offensichtlichsten, dass es.
Also jüdische Texte.
Dass es jüdische Texte sind und dass es beides auch, naja gut, der Sartre.
Mit Antisemitismus.
Dass es mit Antisemitismus zu tun hat. Ja mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht gemeint.
Nee, doch. Das ist auch sicherlich, wenn ich jetzt meine philosophisch-politische Sozialisation, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber wenn ich darüber nachdenke, ist das sicherlich die eine große Frage, die mich geprägt hat, wie kaum etwas anderes, die Beschäftigung mit der Geschichte des Antisemitismus, die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus. Und insofern macht das Sinn sozusagen, dass da hätte ich auch noch sehr viel mehr Titel jetzt benennen können. Bei Sartre, Reflexion zur Judenfrage, muss ich sagen, ich werde ja manchmal gefragt, was ich empfehlen würde für Texte zur Homosexualität oder was ich empfehlen würde an Texten zu eben Homo- und Transfeindlichkeit. Und ich sage dann immer Jean-Paul Sartres Reflexionen zur Judenfrage.
Ah, ja.
Also es ist für mich tatsächlich ein Text, der eine Denkfigur also mir vermittelt hat, die als Denkfigur ein ungeheuer nützliches Instrument ist beim Nachdenken über Identität überhaupt, aber eben auch über Rassismus, über Homo- und Transfeindlichkeit und über Antisemitismus. Und insofern ist es eben ein Text, den ich deswegen auch mitgebracht habe, weil er für etwas ganz anderes steht, das er mir vermittelt hat als jetzt Cassandra. Also da ist es eben weniger eine Denkfigur, sondern eine ja, eine Sprache, einen Rhythmus, eine Klangfarbe. Und bei Sartre ist das für mich bis heute, also ist für mich tatsächlich einer der wichtigsten Texte, die ich je gelesen habe. Und bis heute einer der mein Denken am stärksten prägenden Texte überhaupt, weil Sartre sehr, sehr genau beschreibt, dass es für Angehörige von Minderheiten, in seinem Fall eben für Jüdinnen und Juden, aber es lässt sich eben für andere Angehörige von anderen kulturellen oder religiösen Minderheiten ebenso sagen, dass es gar nicht entscheidend ist, wie sie sich selbst verhalten zu einer bestimmten Religion oder eben zu ihrem Begehren oder zu der Hautfarbe, dass es gar nicht allen Menschen gegeben ist, selber wählen zu können, ihre Angehörigkeit oder ihre Zugehörigkeit oder selber bestimmen zu können, wie wichtig, ich sage es mal in meinem Fall, ist denn meine Homosexualität für mein Selbstbild? Und wie wichtig ist es für Menschen, die aus einer jüdischen Familie kommen, ihr Judentum? Und was heißt das eigentlich, jüdisch zu sein? Woran macht sich das fest? Macht sich das an, das würden wir normalerweise sagen, an Praktiken und Überzeugungen fest? Und was Sartre eben beschreibt, ist, dass es leider nicht so ist, dass wir alle gleichermaßen selbst bestimmen können, wie wir uns womit wir uns identifizieren wollen oder wie wir uns zugehörig fühlen zu einer bestimmten Gruppe, sondern dass eben Antisemitismus und Rassismus und eben dann auch Homo- und Transfeindlichkeit Menschen wie mich oder eben Jüdinnen und Juden oder schwarze Deutsche von außen als etwas markieren. Und sie können bestreiten, wie sie wollen, dass das für sie selber relevant wird. Sie können bestreiten, wie sie wollen, dass sie überhaupt gar nicht in irgendeiner Weise jüdisch-religiöse Rituale praktizieren, sondern es entsteht über diese Zuschreibung von außen, es entsteht über die Fremdwahrnehmung, es entsteht über den Antisemitismus, über den Rassismus und die Homo- und Transfeindlichkeit eben eine soziale Situation, die man nicht ignorieren kann, weil sie einem jeden Tag auf der Straße, in der Schule, am Arbeitsplatz begegnet. Und bei Sartre gibt es eben diesen berühmten Satz, der Jude ist der, der die anderen denken oder was die anderen denken, dass er sei. Ja, also dass sozusagen die eigene Identität eben doch auch sehr, sehr stark durch das bestimmt wird, was andere einem zuschreiben. Nicht, weil man so wäre, sondern weil man mit dieser Zuschreibung die ganze Zeit zu tun hat.
Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, immer noch der genialste Text, der diese ganzen unsäglichen Debatten, die wir im Moment haben über Identitätspolitik und die ganzen Missverständnisse, was das eigentlich sei, grandios auflösen, weil man mit Sartre eben sagen kann, es geht überhaupt gar nicht darum, in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus oder in der Auseinandersetzung mit Rassismus oder für viele, viele in eben Emanzipationsbewegungen, ob es jetzt Schwule und Lesben sind oder ob es Black Lives Matter Bewegung ist oder. Es geht überhaupt gar nicht darum, einen essentiellen Kern einer Identität zu behaupten.
Das ist ja so, der neuerliche Vorwurf, der auch von vielen Linken häufig.
Genau, das ist genau diese Unterstellung, dass wir in diese Anerkennungsauseinandersetzungen in diese Kämpfe um Anerkennung hinein sich begibt, dass man mit einem aufgeladenen Begriff von Identität arbeiten müsste, dass man anti-universalistisch sei und, ja. Und
findest du das so völlig falsch?
Ja, total, ja. Komplett absurd, ja. Also ich würde jetzt sagen, ich bin nun durch und durch universalistisch und ich bin absolut anti-essentialistisch, also alle Zuschreibungen von irgendeiner verklumpten Vorstellung von Identität löst bei mir allergische Schockreaktionen aus. Und ich würde eben auch für mich selber sagen, mein queeres Begehren ist also wirklich nicht der entscheidende Faktor meines Lebens oder der entscheidende Faktor meiner Person. Aber natürlich bin ich umso queerer, je homophober oder homo- und transfeindlicher meine Umgebung ist. Ja. Und insofern würde ich sagen, natürlich gibt es etwas, das ich mit allen Menschen teile, die queer sind. Wir teilen die Ablehnung, wir teilen die Diskriminierung, wir teilen, also da kann man halt immer sagen, ich bin noch privilegierter als sehr, sehr viele andere. Also ich will jetzt gar nicht sozusagen behaupten, dass es da gar keine Differenzierung mehr gäbe oder dass es nicht Fragen von Intersektionalität gäbe. Natürlich gibt es das. Aber das, was wir teilen, sind eben Strukturen der Ausgrenzung, Strukturen der Missachtung. Und insofern glaube ich, es lässt sich Kritik an diesen Strukturen äußern, ohne deswegen mit einem essentialistischen Begriff von Identität zu arbeiten. Und
ja, da würde ich zustimmen. Ich habe nur die Wahrnehmung, dass die Kritik an den Strukturen im Moment zu etwas wird, was mit so einer Art von Neo-Essentialismus oftmals operiert.
Also für mich nicht. Und ich glaube, für mich ist das die entscheidende philosophische Lehre aus eben Sartres Text, ja. Und ich glaube, das ist für mich, also ich würde immer sagen, das ist für mich der wichtigste Text meines ganzen Lebens.
Wow, okay.
Ja, und in eben dieser Vermittlung einer Denkfigur, die für mich die entscheidende war, im Umgang mit eben Ausgrenzungsmechanismen und im Umgang mit der Frage von Identität. Ist übrigens sehr lustig, weil ich im letzten Jahr zum ersten Mal begonnen habe, Simone de Beauvoir zu lesen. Und ich glaube, man unterstellt immer
queeren Intellektuellen
oder Feministinnen, man unterstellt, ja, die haben doch bestimmt Simone de Beauvoir gelesen. Ich habe das nie in meinem Leben gelesen.
Okay.
Aber eben sehr, sehr starke Beschäftigung mit Jean-Paul Sartre. Und
wie kam es dazu denn?
Tja, das kann ich gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Also das geht mir übrigens das hatte ich mich vorher auch gefragt, bevor ich hierher kam, wie diese Bücher eigentlich zu mir gekommen sind. Und das kann ich bei keinem der Texte sagen.
Ach, interessant.
Nee. Also bei Sartre würde ich jetzt vermuten, ich glaube, dass ich erst Sartre-Theaterstücke gelesen habe und ich glaube auch, dass ich schon in der Schule wir uns mit Existenzialismus beschäftigt hatten im Philosophieunterricht. Also das ist, glaube ich, schon so eine Vorprägung gab. Aber
Geschlossene Gesellschaft ist, glaube ich, auch ein beliebtes Schultheaterstück, ne?
Genau, genau. Aber ich kann bei keinem der Bücher, die ich mitgebracht habe, sagen, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich könnte übrigens noch nicht mal sagen, wo ich die Ausgaben her habe. Sie sind halt zu mir, sind irgendwie zu mir gekommen.
Klingt ja jetzt wie fast so ein bisschen schicksalshaft. Ne?
Wie ein Gewürz, würde ich sagen.
Wie ein Gewürz?
Ja, also wie so etwas, das
das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie sind zu mir gekommen wie
ich weiß auch nicht, also vielleicht war es eine schwachsinnige Metapher. Ich hatte jetzt einfach an irgendwas gedacht, das, ja, weiß ich auch nicht.
Was dein Leben auf eine bestimmte Art und Weise bereichert.
Ja, nee, so. Prägt dann
oder
auch
prägt,
rein.
Also, ja.
Aber vielleicht ist Gewürz jetzt auch falsch.
Gewürz ist ja doch immer, was man eher so drüber streut. Da hätte ich jetzt gedacht, die Möhre prägt mich noch mehr als der Pfeffer. Aber das sind jetzt andere Fragen. Ich habe bei alledem, was du beschreibst, gedacht an diesen Satz von Hannah Arendt. Ich glaube, in diesem berühmten Fernsehgespräch mit Günter Gauss, wenn ich als Jüdin angegriffen werde, muss ich mich auch als Jüdin verteidigen und nicht im Namen irgendeiner Humanität. Also das beschreibt ja auch so ein bisschen, was du jetzt über Essentialismus und Universalismus gesagt hast.
Ja, also ich glaube auch. Also natürlich in dem Moment, in dem ich so, habe ich diesen Hannah-Arendt-Satz, der ist tatsächlich in dem Gespräch auch immer verstanden, dass man eben sagen muss, in dem Moment, in dem ich als queere Person, als Frau, als Intellektuelle angegriffen werde oder eben als Jüdin angegriffen werde, in dem Moment reagiere ich auch als. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, das mindestens ich und ich bin sicher auch Hannah Arendt so empfunden habe, dass man natürlich in dem Maße, in dem man Opfer von antisemitischen oder eben rassistischen Zuschreibungen wird, um sie zu kritisieren, um sie zu verändern, um sie zu entlarven, sie natürlich auch wiederholen muss, in dem Moment, in dem man benennen muss, was einem angetan wurde oder was einem zugeschrieben wurde oder was einem vorenthalten wurde. Und ich glaube, dass das genau ein Dilemma beschreibt. Man möchte natürlich lieber einfach Mechaniken der Ausgrenzung oder Strukturen beschreiben, aber in dem Moment, in dem man eine dichte Beschreibung liefern muss, warum man denn davon betroffen ist, anders als andere, muss man eben möglicherweise das wieder erwähnen oder ja. Und ich glaube, das birgt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Die eine ist die, die wir schon benannt haben, dass einem dadurch eben leicht unterstellt wird, ja, man sei ja obsessiv beschäftigt mit diesen Fragen. Ja, oder es wird einem dann auch immer Aktivismus unterstellt oder eine besondere Empörungskultur oder Beleidigtheit oder so. Also gleichzeitig muss man ja rechtfertigen, warum man überhaupt Kritik äußert. Insofern kommt man, glaube ich, nicht umhin, diese Erfahrungen dann auch zu beschreiben, denn sonst wäre es einfach nur ein gehaltloser Vorwurf. Das ginge ja auch nicht. Und ich glaube, das andere, was ich auch von mir selber kenne, was diese Aufgabe so schwer macht, ist, dass sie einen natürlich immer wieder in dieser Verletztheit selber zurückversetzt oder dass man sie eben beschreibt, dass man sich selbst ja beschreiben muss als Objekt dieser Zuschreibungen. Und darin wiederholt man ja nochmal diese Situation. Und das ist natürlich beschämend oft. Das ist auch belastend in dem Maße, in dem man ja gar nicht den ganzen Tag oder die ganze Zeit sich in einer solchen Rolle befinden möchte. Also insofern glaube ich, alle von uns, sage ich jetzt mal, die in mit unterschiedlichen Gründen oder mit eben in unterschiedlichen Kontexten diese Erfahrung machen, der Stigmatisierung oder eben der Marginalisierung. Ich glaube, alle von uns suchen nach so einer Balance. Wie häufig, wie oft, in welchen Momenten will ich wirklich thematisieren, wie stark es eben doch noch diese Marginalisierung und Ausgrenzung gibt und wie häufig lasse ich es durchrauschen.
Ja. Ja.
Und ich merke an mir selber, ich bin definitiv, was heißt besser darin, aber sozusagen, es fällt mir definitiv leichter, Kritik zu äußern, wenn es um die Ausgrenzung von anderen geht, als wenn es um eben etwas geht, von dem ich selbst betroffen bin. Und ja.
Okay, wir kommen zu deinem dritten Buch. Das ist dann Gendarmerie,
ja.
Jenseits von Schuld und Sühne. Oder es ist eine gewichtige Angelegenheit.
Wie bitte?
Das ist eine gewichtige Angelegenheit.
Als Buch meinst du?
Als Buch, ja.
Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, bis von Christa Wolfs Cassandra, glaube ich, hatte ich von allen Büchern verschiedene Ausgaben dabei und die von Gendarmerie Jenseits von Schuld und Sühne hatte ich als Einzelausgabe jetzt nur auf Englisch dabei und führt auch zu der Erklärung, warum ich dieses Buch ausgewählt habe. Also zum einen, weil eben ich sehr, sehr viel mich mit der überlebenden Literatur beschäftigt habe, ob das jetzt Primo Levi war oder Gendarmerie oder Robert Antelme oder Ruth Klüger, Charlotte Delbault, Jorge Semprún. Und mir Gendarmerie und Jenseits von Schuld und Sühne immer so ein bisschen das Gegenstück zu Primo Levi war. Primo Levi, der sofort nach seiner Zeit in Auschwitz, noch auf dem Rückweg, dem langen Weg zurück nach Italien mit dem Sprechen begonnen hat. Er hat sofort, ich glaube in der Bahn und auch wen immer er getroffen hat, hat er versucht, diese Erfahrung aus den Konzentrationslagern anderen Menschen zuzumuten, auch sich selbst zuzumuten, davon zu erzählen. Und es ist ihm dann in den Büchern, die eben auch sehr früh dann erschienen sind, gelungen, in einer sehr, wie ich jetzt sagen würde, ruhigen, wirklich fast sanften Art, diese entsetzlichen Erfahrungen aufzuschreiben. Jean Méry ist das Gegenstück dazu. Er hat jahrelang sich dieser Erfahrung nicht nähern können. Er hat nicht darüber gesprochen, er hat nicht darüber geschrieben. Und als er es dann eben nach Jahren tut, in diesem Buch Jenseits von Schuld und Sühne, ist es immer noch von einem brennenden Schmerz und Zorn erfüllt. Und ich habe beide Texte unterrichtet in den USA. Das ist der Grund, warum ich Jenseits von Schuld und Sühne jetzt bei mir zu Hause auch auf Englisch hatte, weil ich es eben in den USA, in der Universität in Yale, in einem Seminar über Zeugenschaft beide Texte unterrichtet habe, neben allen möglichen anderen Beschäftigungen mit der Frage der Zeugenschaft. Und das Interessante war, dass die Studierenden eine ungeheure Abwehr hatten gegen Améry und eine ganz, ganz ja, nahe Berührtheit bei Primo Levi. Und mich hat das sofort für Améry eingenommen, weil mir dieser Zorn, der aus dem Text noch spricht, auch so eine Widerständigkeit zu bergen scheint. Und er macht es einem nicht leicht. Also Primo Levi macht es den LeserInnen leichter, in diese Geschichte einzutauchen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeisterte insgesamt Leserin vom Werk von Jean Méry, nicht nur von diesem Text, aber bei diesem Text, in dem er eben die Zeit seiner Gefangenschaft, seine Folter beschreibt, in der es ausgesprochen kluge Passagen gibt über die Frage, was Würde eigentlich sei, in der es ungeheuer kluge Passagen gibt darüber, was eigentlich zerstört wird in dem Moment, in dem, also bei Jean Méry ist es mit dem ersten Schlag. Ja, es gibt eine berühmte Passage in dem Text, dass mit dem ersten Schlag das Weltvertrauen zerbricht. Und es ist für mich, die ich später im Leben dann als Journalistin sehr, sehr viel in Krisenregionen auf Reisen gewesen bin und sehr, sehr viel mit Menschen gesprochen habe, die Gewalterfahrungen gemacht hatten, die sexualisierte Gewalt erlebt hatten, die gefoltert worden waren, eingesperrt worden waren, war es für mich schon auch diese Frage der Zeugenschaft, des Übersetzens einer Erfahrung, die ich ja nicht gemacht habe, die mir nur erzählt wird, die mir mitunter eben brüchig erzählt wird, mit großen Lücken, mit vielleicht auch immer wieder Kreisbewegungen, also dass eben Menschen, die traumatisiert sind, erzählen ja nicht immer linear, sondern sie springen manchmal wieder zurück, wenn sie an eine bestimmte Stelle in der Erzählung kommen oder in der Erinnerung kommen, an der eben eine entsetzliche Gewalterfahrung liegt, dann meiden sie natürlich, an diesem Punkt weiter zu erzählen. Und ich glaube, dass mich nichts so bestärkt hat in meiner eigenen Arbeit und in meiner Überzeugung, dass Zuhören und Erzählen möglich ist, wie Jean Améry. Und ja, also ich glaube immer, wenn man so überlegt, wen hätte man gerne kennengelernt, das fragt man sich ja manchmal, mit wem hätte ich unglaublich mal sprechen dürfen, wäre sicherlich Jean Méry.
Okay, das hat jetzt mit sehr vielen Punkten, die du gerade auch schon berührt hast, irgendwie so deiner eigenen Arbeit, deines eigenen Schreibens zu tun. Und es verbindet sich ja auch nochmal ganz interessant mit dem, was wir eben über Sartre gesagt haben. Also auf der einen Seite die Möglichkeit, von sich selbst auszugehen und von sich selbst zu erzählen, eine Erfahrung zu teilen, sozusagen sich selbst zu bezeugen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Ja. Ist ja ein bisschen Widerspruch in sich, ne? Und dieser Punkt, wo du gerade gesagt hast, es ist ja ein Dilemma, Ausgrenzungserfahrungen oder hier eben Gewalterfahrungen zu thematisieren, um soziale Strukturen und Ähnliches zu kritisieren und die damit aber auch immer wieder zu aktualisieren, was sich ja nochmal besonders schmerzhaft ausdrückt bei Menschen, wo es eben wirklich um traumatische körperliche Gewalterfahrungen geht, also das immer wieder sich selbst auch nochmal hervorzurufen.
Ja, ich
und,
glaube,
Entschuldigung, ganz kurz die eine Frage, ja, dazu. Wenn du das dann selbst, ich sage jetzt mal einfach so platt, ausläuten als Reporterin herausholen musstest, vielleicht auch durch Fragen oder durch auch Merken, hier gibt es jetzt eigentlich einen Punkt, da möchte er oder sie noch nicht hin und da wird jetzt so eine Kreisbewegung dann irgendwie ausgelöst und ich müsste jetzt von meinem Job her und auch damit das Ganze hier überhaupt Sinn ergibt, weiter fragen, wie gehst du denn in der Situation damit um? Weil das hat ja was sehr Gewaltvolles, auch diese Frage.
Nein, nein, absolut. Also es ist natürlich ungeheuer fragil, es ist ungeheuer riskant, es verlangt immer, immer, immer Orientierung am Gegenüber und jetzt nicht Orientierung an, ich möchte gerne eine Reportage schreiben. Ja, aber insofern hat es endlos viele Situationen gegeben, in denen Menschen mit mir gesprochen haben, die nie in Texte hineingefunden haben. Entweder weil sie das nicht wollten oder weil es eben sozusagen gar nicht eine Geschichte, eine Erinnerung, eine Erzählung, eine Erfahrung gegeben hätte, die man hätte so aufschreiben können. Aber ich glaube, dass das ist ja eine Frage ist der Hermeneutik. Also sozusagen, ich kann ja auch eine ganze Reihe von Spuren wahrnehmen von einer Gewalterfahrung. Das muss nicht immer eine ganze ausformulierte Erzählung sein. Natürlich kann ich aus dem Schweigen an bestimmten Stellen, bestimmten körperlichen Reaktionen auch etwas ableiten oder ich muss es gar nicht unbedingt daraus ableiten, aber ich kann sie ja beschreiben. Und natürlich ist, das muss man schon sagen, meine Erfahrung eben, dass sehr, sehr viele Menschen gerne erzählen wollen. Ja, also dass es nicht darum geht, dass man Menschen bedrängt und ihnen etwas abverlangt, was sie nicht möchten oder vielleicht noch nicht können. Das ist übrigens meiner Ansicht nach auch eine der Dinge, die aus Jean Emery zu lernen ist, dieser Beschreibung von das, was zerbricht, ist das Vertrauen. Ja, war für mich auch immer ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise nicht so ist, dass Menschen, die Gewalterfahrung gemacht haben, sich gar nicht erinnern könnten, ja, oder dass sie nicht gerne benennen und beschreiben möchten, sondern dass sie manchmal uns nicht zutrauen, dass es uns wirklich interessiert, dass wir es wirklich wissen wollen, dass wir es aushalten können, ja, dass wir sie nicht fragen. Und also in dem Maße, in dem ich ernst nehme, dass das Vertrauen in die Welt zerbricht oder eben berührt wird, insofern kann ich es auch als Aufgabe verstehen, das mindestens anzubieten, ja, und dann zu schauen, ob Menschen mit mir sprechen wollen und eine Erfahrung beschreiben wollen oder nicht. Und mindestens aus meiner Zeit in solchen Regionen ist das eine sehr, sehr weit verbreitete Erfahrung gewesen oder eine wiederkehrende Erfahrung gewesen, dass Menschen mich gefragt haben, schreibst du das auf? Ja, deswegen kann man darin scheitern, ja, deswegen kann es misslingen, deswegen kann es immer noch ja sein, dass einem Zeichen entgehen oder Hinweise entgehen, aber sagen wir mal so, ich fand es eigentlich immer besonders fragwürdig, wenn ja, also wenn sozusagen so eine Unterstellung immer suggerierte, ja, die möchten ja gar nicht erzählen oder die können sich ja gar nicht erinnern oder die können sich nicht genau genug erinnern oder da da bleiben ja irgendwelche Lücken oder eben Widersprüchlichkeiten in den Erzählungen. Und ich finde eben, die Lücken in der Erzählung können eine ganz angemessene Beschreibung einer Erfahrung sein. Und sie gehören dann eben auch genauso repräsentiert in dem Text. Ja, und also so habe ich zumindest meine Aufgabe wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ich habe neulich mit Margarete Stokowski darüber geredet, welches sind die Bücher, die im eigenen Bücherregal, die am meisten angegrabbelt sind. Ja, ja. Oder die man am häufigsten nochmal, ja, wo man am häufigsten nochmal nachschlägt oder so. Und das ist bei mir, der ist jetzt gar nicht so angegrabbelt, aber
ich wollte gerade sagen, das sieht eigentlich,
ich finde, relativ, sieht noch ganz ordentlich aus, ne? Aber es ist natürlich jetzt auch in dem Fall, was ich mitgebracht habe, ist eben ein Buch aus der Werkausgabe, die ich mir dann auch erst sehr viel später habe leisten können. Und es gibt eben andere Ausgaben, die sind schon sehr viel angeditschter.
Das Lesen der anderen im Gespräch mit Caroline Ehmke. Und wenn euch das gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mich hier bei diesem kleinen Literaturpodcast zu unterstützen. Das geht am besten über Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, der ermöglicht es Leuten wie mir, die ihren Content erstmal kostenlos ins Netz stellen, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Wenn ihr mögt, schaut euch doch gern mal um auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da findet ihr drei unterschiedliche Mitgliedschaftspakete, für die ihr euch dann entscheiden könnt. Gerade ist die Gelegenheit günstig, denn bis Ende Juni habe ich noch eine kleine Rabattaktion für neue Mitglieder. Auf alle Jahrespakete gibt es 10% Ermäßigung. Das Lesen der anderen.de/Unterstützung. Und wenn ihr mich unterstützt, dann kriegt ihr alle neuen Folgen immer ein paar Tage früher als alle anderen und außerdem komplett werbefrei. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr sogar einen Buchgutschein gewinnen. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal weiter im Gespräch mit Caroline Ehmke.
Okay, an der Stelle, kleiner Cut. Jetzt kommt nämlich etwas in diesem Podcast, was neu ist. Für dich natürlich nicht. Du weißt ja nicht, wie das sonst ist. Es kommt nämlich das Lesen der anderen Fragebogen. Ich stelle dir ein paar schnelle Fragen und du versuchst möglichst schnell und kurz
genau meine zu genau meine Begabung. Ding, ne? Ja, super. Das wird laufen. Flott. Okay, mach mal.
Dein Haus brennt. Drei Gegenstände, die du mitnehmen kannst. Einer davon ein Buch. Was sind die Gegenstände und welches ist das Buch?
Ich habe einen Glücksbringer, eine Murmel, die ist definitiv der erste Gegenstand, den ich mitnehme. Wie viel muss ich mitnehmen? Der zweite wäre wahrscheinlich meine Lieblings... Achso, ich darf. Der zweite wäre vielleicht meine Lieblingsteetasse und so wie ich mich kenne, wäre der dritte doch mein Pass.
Achso, das wäre dann... Eins davon muss aber ein Buch sein.
Achso, das dritte muss ein Buch sein?
Ja. Man kann es jetzt natürlich sagen, Pass ist ja auch so eine Art Buch, ne?
Also so wie ich mich einschätze, ich würde doch nach dem Pass greifen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil das wahrscheinlich das am leichtesten zu ersetzende ist, aber ich vermute mal.
Wenn du eine...
Also wenn ich klug wäre, würde ich so etwas sagen wie Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas, weil es so viele Notizen drin hat und ich die nie mehr nachschreiben könnte. Aber das klänge jetzt zu klugscheißerisch. Also dem
Pass. Ja, ist schon passiert. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du oder welche würdest du gern sein?
Carson McCullers, The Heart is a Lonely Hunter und die Figur des John Singer.
Okay, wer ist das und warum?
Das ist eine taubstumme Figur, die eben nicht sprechen kann und nicht kommunizieren kann, der aber ein besonders guter Zuhörer ist und zu dem alle möglichen Menschen kommen und sich ihm anvertrauen.
Jetzt kommt eine Frage, die hast du gewissermaßen eben schon nebenbei beantwortet. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrzehnte oder Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber?
Ja, vermutlich mit Jean Améry über die Frage des Vertrauens.
Wie ist dein Bücherregal sortiert? Also alphabetisch,
hervorragende Frage. Wie viele Stunden haben wir Zeit? super Frage. Also ich habe Literatur alphabetisch sortiert und alles, was Theorie ist, ist zunächst, oder Philosophie ist zunächst chronologisch, bis wir in der Neuzeit, also so der Gegenwart angekommen sind, und dann gibt es Themenblöcke.
Okay. Interessant. Ja, das Alphabetische ist für mich ja auch, oder ich finde das jetzt irgendwie total nachvollziehbar, ich finde immer ganz lustig, dass es Leute gibt, die sagen, echt, so preußisch machst du das? Und ich denke immer, was
wollt ihr? Sonst könnte ich es einfach gar nicht wiederfinden. Nee, sonst, ja? Ich könnte sonst Bücher gar nicht wiederfinden, also es ginge gar nicht anders. Und alphabetisch könnte ich jetzt eben bei, keine Ahnung, gegenwärtigen Texten, politischer Theorie, der Philosophie, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt immer alle Namen gemerkt haben, sondern eher die Themen.
Ja. Muss man Bücher, wenn man angefangen hat, sie zu lesen, sie auch zu Ende lesen?
Auf gar keinen Fall.
Nee?
Nee. Also ich kann Bücher anfangen und sie gegen die Wand klatschen oder...
Hast du schon mal gemacht?
Abbrechen. Ja, Joyce.
Oh, interessant.
Ja, also es gibt auch keinen Text von Joyce, den ich zu Ende gelesen habe.
Habe ich auch noch nicht geschafft. Gegen die Wand geklatscht habe ich nur Bret Easton Ellis' American Psycho, was allerdings so ein bisschen... Fehleinschätzung, glaube ich, von mir war, weil es ja doch auf seine Art und Weise der Bloßstellung eines bestimmten Typus natürlich ein total gutes Buch ist, aber ich konnte es nicht ertragen. Ich hatte im WG-Zimmer immer noch eine Macke an der Stelle, wo ich dieses Buch an die Wand gepfeffert habe. So doll.
Achso, also gemacht. Martin Walsers, ein fliehendes Pferd, auch Schullektüre, grauenhaft,
ja.
Grauenhaft, auch nie zu Ende gelesen.
Okay. Eselsecken oder Lesezeichen?
Lesezeichen, aber vor allem, es hängt so ein bisschen davon ab, wie die Lesesituation war und oder ob ich auf Reisen war oder unterwegs war oder was zur Hand hatte. Aber meistens lese ich mit Bleistift. Und ich gehöre zwar leider zu den Menschen, die sich jetzt nicht alle Texte genau merken können, oder ich kann auch nicht gut Romane in der ganzen Fülle der Erzählung erinnern und wiedergeben. Aber günstigerweise haben viele Texte, wie gesagt, nicht alles hängt ein bisschen davon ab, wann ich sie wie gelesen habe, aber viele haben eben Notizen oder Zeichen drin.
Das beantwortet fast schon so ein bisschen die nächste Frage. E-Book oder gebundenes Buch?
Ich habe noch nie ein Buch im E-Book gelesen.
Ne?
Nee.
Das ist schon praktisch auch, immer irgendwie an der Supermarktkasse das Handy rauszuziehen und dann kann man da...
Nee, in der Supermarktkasse stehe ich in der Supermarktkasse. Da lese ich gar nicht.
Du müsstest dich für eine der beiden folgenden Dinge entscheiden.
Oh, es geht schon, wenn ich mich entscheiden soll, bin ich schon widerständig beim Zuhören. Also,
pass auf, jetzt kommt's. Schreiben oder lesen? Also nie mehr lesen oder nie mehr schreiben?
Naja, also ich würde mal sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich vermutlich fürs Lesen entscheiden, weil einfach ich damit mehr Zeit verbringen könnte als mit Schreiben. Also es ist einfach eine Beschäftigung, bei der es keine Knappheit der Ressource gibt. Beim Schreiben ist ja meine eigene Kreativität oder mein eigenes Denken die Ressource, und das ist ja nicht immer verfügbar.
Nächste Entscheidungsfrage. Lesen oder Musik? Also nie mehr lesen oder nie mehr Musik hören?
Oh, das ist einfach dann eher nie mehr lesen. Echt? Also ja, also ich, Musik hören könnte ich gar nicht verzichten. Also sagt man immer so. Ich meine, in einer existenziell Extremsituation kann man natürlich auf alles verzichten oder man gewöhnt sich an alles. Aber wenn ich das jetzt so, das ist ja eine gemeine Fragestellung, ja, dann würde ich sagen, ich bin abhängiger von Musik.
Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Ja. Womit kann man dich da denn noch weglocken?
Ach, also ich würde mal sagen, BVB spielt gegen Manchester City, wäre ja schon relativ leicht.
Womit sollten Leute, die Bücher ausleihen und nicht zurückgeben, am besten bestraft werden?
Das finde ich nicht so schlimm.
Nee?
Nee. Nicht kann passieren, dann bleibst du da. Also ich würde mal sagen, man sollte irgendwas verleihen, nur wenn man auch bereit ist, es zu verschenken. Wenn man nicht bereit ist, es zu verschenken, dann finde ich, also potenziell belastet man dann immer, also das, also mindestens ich kann mich überhaupt jetzt spontan überhaupt gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Buch verliehen hätte, das mir nicht zurückgegeben, also ne.
Na, ich habe so eine, naja, okay, vielleicht sollte ich mich da
Also ich meine,
vielleicht ist das eine gute Orientierung mit dem, du findest die Frage?
Nee, also ich würde jetzt sagen, entweder sagt man doch, gib mir mal das Buch wieder. Ich brauche das Buch wieder. Und dann kriegt man es oder nicht, aber ich glaube, man soll, also wenn man jetzt ein Buch hätte, an dem man, also wie gesagt, jetzt, wenn das jetzt Bücher sind, in meinem Fall, die jetzt wirklich viel Notizen drin haben oder beschriftet sind oder so, ja, das wäre natürlich schon was, bei dem es arg wäre, es zu verlieren. Also ich sag mal, ich habe mal ein Buch, nämlich Frank Witzels, manchmal so 900 Seiten Roman mit endlos vielen Anmerkungen darin. Das habe ich mal bei irgendeiner Veranstaltung liegen gelassen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ja, so. Aber hätte ich das verliehen mit all meinen Notizen? Weiß ich nicht. Ja, also insofern glaube ich, sollte man sich selber überlegen, ob man bereit ist zu verschenken. Und dann kann man es auch verleihen. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich es auch nicht verleihen.
Das ist eine schöne Antwort. Okay, das war das Lesen der anderen Fragebogen und wir kommen zu deinem nächsten Buch. Daniel, ich mache das jetzt einfach mal in der Reihenfolge, die du vorgeschrieben hast.
Ja, ist auch richtig so.
Daniel Mendelsohn, The Elusive Embrace.
Genau.
Was ist das denn?
Daniel Mendelsohn ist ein sehr ungewöhnlicher Autor, finde ich. Also er ist zeitgenössisch, er lebt in New York, er ist Editor at Large des New York Review of Books, ist ein Filmkritiker, ein Literaturkritiker. Er ist Dozent für eben antike Texte. Er ist Bestseller-Autor auch auf Deutsch. Also es sind verschiedene Bücher von ihm erschienen. Ich glaube, in Deutschland das erfolgreichste war ein Buch, das hieß Die Verlorenen. Das ist die Geschichte von sechs seiner Angehörigen, seiner Familienmitglieder, die im Holocaust ermordet wurden. Und für mich ist eben dieses Buch, The Elusive Embrace, das erste Buch, das mir von Daniel Mendelsohn in die Hände gefallen ist. Ich sage jetzt in die Hände gefallen, weil ich tatsächlich auch bei diesem Buch nicht erinnere, wie es zu mir gekommen ist. Es wird dieses Jahr auf Deutsch erscheinen.
Ah ja.
Das ist für mich besonders schön, weil es eben für mich das berührendste seiner Bücher ist. Ich habe ihn inzwischen auch kennengelernt, also insofern ist das jetzt die erste Person von all den Texten, die ich mitgebracht habe, die mir eben als Person auch bekannt ist. Und Daniel Mendelsohn, also ich muss sagen, ist einer der Autoren, die ich besonders wirklich verehre.
Mhm.
Und bei denen ich zum allerersten Mal das Gefühl hatte, dass das etwas, eine Art des Schreibens oder des Denkens oder das Genre des Schreibens eines wäre, das mir auch liegen würde. Zu dem ich mich so ins Verhältnis setzen könnte, dass ich sagen könnte, da gibt es etwas, eine ähnliche Ambition oder einen ähnlicher Wunsch, sich zu artikulieren. Und das hat eben mit diesem Buch begonnen oder das ist in diesem Buch besonders stark. Das ist ein Essay, ein subjektiver Essay, ein Essay, der ich sage, der etwas aus der eigenen sehr privaten, sehr persönlichen, sehr intimen Welt des eigenen Begehrens beschreibt. Daniel Mendelsohn ist homosexuell. Und gleichzeitig, also während es diesen ganz persönlichen Ton hat, sehr auch innerlich freien Ton hat, ist es eben eine ausgesprochen kluge Reflexion. Es ist in dem Fall ganz, ganz anders als ich und mit ganz anderen Bezügen als ich. Sehr, sehr gebildet, sehr humanistisch gebildet. Es gibt sehr, sehr viele. Man muss dazu sagen, er ist auch noch Übersetzer.
Mhm.
Das spielt hier auch eine Rolle. Es gibt sehr viele Verweise aufs Altgriechische. Es gibt Verweise zu ihm. Klassischen Texten. Das ist alles, also er hat,
haben wir die Verbindung zur Cassandra?
Haben wir die Verbindung zur Cassandra, aber eben überhaupt gar keine Verbindung jetzt zu mir. Also die Bezugsfäden reichen in ganz, ganz andere Themenfelder oder eben Bildungs- oder Wissensgebiete hinein. Aber dieses Ja, also ich kenne kaum einen Autoren, der so innerlich unabhängig ist wie Daniel Mendelsohn. Und es war eben für mich auch eine Beschreibung von Homosexualität, die für, also mindestens als ich den Text gelesen habe, das erste Mal war, dass jemand wirklich von der Lust erzählte, von der Freude, von der Dissidenz, von der Widerständigkeit, von ja eben auch einem schwulen, promisken, also es ist sehr selbstbewusst und lustvoll und leidenschaftlich und humorvoll wird die Promiskuität beschrieben. Und das ist das Besondere auch an diesem Buch, dann später eine Familienkonstellation, ein Bezugsfeld in Daniel Mendelsohns Leben, in dem er eben Vater wird. Und das Buch lebt für mich davon, dass er vermeintliche Gegensätze, vermeintliche Widersprüche, vermeintliche Entweder-oder Lebensformen beständig konterkariert, beständig unterläuft, beständig denen widerspricht. Und insofern ist es für mich eine, ja, es ist eine, ein Buch über die Lust, es ist ein Buch über Freiheit, wie ich es ja beglückender kaum kenne. Und eben tatsächlich einer der wenigen Autoren, bei denen ich ich für mich zumindest eine Ähnlichkeit in dem Genre dieses reflektierenden, aber auch subjektiven erkennen kann. Und ich darf jetzt für die deutsche Ausgabe ein Vorwort schreiben.
Ah ja. Okay, ja. Aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen das Essayistische, ja. Nachdenkliche, was aber vom Ich-Sagen ausgeht und von der eigenen Erfahrung, ist ja, was sich eigentlich durch dein Schreiben auch zieht.
Ja, also durch Teile meines Schreibens, also ja. Die Reportagen sagen ja in den meisten Fällen nicht.
Okay, ich. Nee, ich meinte jetzt
und,
die Bücher.
Aber bei den Büchern ja, ja. Bei Gegen den Hass geht es, glaube ich, auch. Gibt es an ein, zwei Stellen vielleicht mal eine subjektive Einschätzung, aber sonst ist das ja auch eher analytisch.
Ja.
Aber ja, also das Genre eines subjektiven Essays, der zwar in Anführungsstrichen ich sagt, aber eben sich jetzt nicht in Eitelkeiten oder Selbstbeschreibungen ergeht, sondern ja, wenn man so will, eine politische oder eine philosophische Meditation versucht und bestimmte Fragestellungen auch mit sich und durch sich oder an sich verhandelt und
ja.
Darüber möglicherweise auch eher eben das Gegenteil von was Eitlem versucht, nämlich eher auch sichtbar macht, wer spricht da gerade, aus welcher Position spricht jemand, mit welchem Nichtwissen spricht auch jemand. Also das ist für mich eher eine Form von Offenheit, die was mit Integrität zu tun hat und jetzt nicht unbedingt mit Narzissmus. Und,
ja.
Und wenn man die Texte von Daniel Mendelsohn kennt, gibt auch einen, der letzte Text, der auch auf Deutsch erschienen ist, ist die Geschichte, man kann gar nicht sagen, es ist gar nicht nur eine Geschichte im Singular, sondern es sind Geschichten im Plural. Er verwebt Homers Odyssee mit der Geschichte seines Vaters und seinem eigenen Seminar, in dem er die Odyssee unterrichtet. Ja? Und diese verschiedenen Zweige webt er so ineinander. Auch das ist so ein Beispiel, in dem sehr, sehr persönliche, sehr ja, berührende Beschreibungen der Beziehung zu dem Vater oder der Familiengeschichte gibt und sie trotzdem es eben gelingt, etwas Allgemeineres über Familie, über Beziehungen und auch übers Lernen zu schreiben. Und das ist etwas, was ich sagen würde, was Daniel Mendelsohn wie kaum jemand anders kann.
Das bringt mich jetzt eigentlich auch ein bisschen zu deinem Journal, über das ich natürlich gerne auch noch mit dir sprechen wollte, weil das ist ja auch ein Text, der im Grunde beides miteinander verbindet. Also zum einen hat es tatsächlich diese Form des Tagebuchs, die wir eigentlich immer ja, mit so Bekenntnissen assoziieren, wo auch junge Leute vielleicht hier vorne so ein kleines Schlösschen dran hätten. So kann ich mich zumindest erinnern, dass man so das früher so gemacht hat oder wahrscheinlich heute auch noch so macht, wenn man im Grundschulalter ist, könnte ich mir vorstellen. Einerseits wirklich subjektiv zu sein, von sich selbst auszugehen, da dann aber nicht stehen zu bleiben, sondern von vornherein, und das war dir ja auch klar, als du angefangen hast, dieses öffentliche Tagebuch zu führen, der Untertitel Tagebuch in Zeiten der Pandemie, also wo du dich selbst auch wiederum einsortierst in ein gesellschaftliches Ganzes und dich damit in Beziehung setzt.
Ja, also es ist in der Tat, es ist natürlich kein Tagebuch, das
steht jetzt nicht drin, was du gegessen hast.
So. Nein, also und es, ja, also es ist eben nicht ein intimes Tagebuch, von dem man hofft, dass es nie jemand findet und in dem man nur sich selbst sozusagen Auskunft gibt, sondern es ist eben ein Tagebuch aus einer bestimmten Zeit, von der man schon zu Beginn wusste, dass sie eine historische Zäsur wäre. Ja. Also es war im Frühjahr letzten Jahres, als der erste Lockdown beschlossen wurde und Angela Merkel auch von Jahrhundertkrise sprach. Also natürlich hat uns das alle auch überfordert, glaube ich, im ersten Moment, aber jeder hatte und jede hatte das Gespür, es geschieht etwas außerordentlich. Und dann war ja sehr früh klar, dass es einerseits eine kollektive Erfahrung ist, es ist eine Pandemie, sie wird in sehr vielen Ländern gleichzeitig nacheinander eintreffen und dann auch unterschiedlich natürlich Asymmetrien vertiefen oder Ungleichheiten vertiefen, aber trotzdem ist es etwas, das eine kollektive Erfahrung ist. Und gleichzeitig greift sie aber eben sehr, sehr privat ein in unsere Verhältnisse, in die Art, wie wir Menschen berühren, wie wir uns begegnen, wen wir überhaupt sehen und wie vereinzelt wir uns erleben in dieser Zeit. Insofern glaube ich, gab es kaum eine Zeit oder für mich gab es kaum eine Zeit, die sich so angeboten hat zum Tagebuchschreiben, weil man eben auch in dem Genre des Tagebuchs natürlich tatsächlich jeden Tag schreibt und dann eben auch mal privater, mal alberner, mal analytischer, mal erzählerischer sich ja ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Aspekten dieser Pandemie widmen kann. Und für mich zumindest war genau das der große Reiz, also dass es so ein hybrides Genre ist, in dem man alles darf. Das ist ja auch komplett unjournalistisch, also für mich auch ein großer Glücksfall, dass die Süddeutsche Zeitung das eben wochenlang auch veröffentlicht hat, also die Online-Redaktion. Und ich alles durfte, es gab keine Längenvorgaben, also man ja, konnte machen, man konnte Witze erzählen und es wurde irgendwie
Schallplatten empfehlen.
Ja, Schallplatten empfehlen und insofern war das für mich einfach ein grandioses Format, um diese ungewöhnlich für uns alle ja wirklich verwirrende Erfahrung so zu kartografieren.
Ich finde ganz interessant, du hast ja hier, also sogar der Umschlag ist deine Handschrift, so wie das auch in der Süddeutschen, glaube ich, meistens irgendwie abgebildet war. Und die einzelnen Einträge sind eben auch, also Datum, hier Dienstag, 14. April 2020 ist immer in deiner Handschrift. Hast du es denn getippt oder hast du das alles per Hand geschrieben?
Nee, ich habe die Texte dann getippt in den Computer hinein, aber ich mache tatsächlich relativ viel handschriftliche Notizen und ich habe auch an den Tagen selber immer, also natürlich gerade am Anfang der Pandemie, wo man so wenig wusste, ausgesprochen viel gelesen, Nachrichten geschaut und versucht einfach erstmal, also Wissen in mich reinzustopfen so. Und ich habe immer verschiedene Notizbücher für verschiedene Aufgaben, wenn man so will. Also ich habe ein Notizbuch, in dem ich nur Musik notiere, was ich gerade höre und was mir gefällt oder was ich auch anhören möchte oder so. Ich habe ein Notizbuch nur für Kolumnenthemen und dann eben so ein normales, wenn man so will, Notizbuch, in dem alle Alltagsgedanken oder auch Aufgaben eben reinkommen. Und insofern, ich schreibe schon viel, ich mache schon viel Notizen und auch Skizzen eben bevor ich schreibe. Aber dann das Schreiben war immer am Computer.
Das Buch ist auch ein Buch übers Lesen eigentlich. Ne? Mhm. Jeder Eintrag oder fast jeder Eintrag fängt mit einem Zitat aus einem Buch an, was du vielleicht, wo du dich dran erinnert hast. Ich weiß es nicht. Mhm. Hier haben wir Pablo Neruda. Ich erinnere mich, der erste Vergleich, Georg Büchner, Leonce und Lena, Olga Tokarczuk, Jakobs Bücher, Marcel Proust, dann kommt Bertolt Brecht irgendwann, mhm. Adorno, Hannah Arendt und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Waren das Sachen, die du dann auch jeweils nochmal aus dem Regal genommen hast?
Ja, klar, also ich kann jetzt nicht alle, um Gottes Willen, ich gehöre jetzt nicht zu den, so Freunde habe ich auch, also die dann so Sachen auswendig wüssten. Ja. Nee, das bin ich jetzt nicht, also ich bin kein nerdiger, keine nerdige Leserin, aber mir sind, ja, ich lebe eben mit und in Texten und mit und in Büchern und ich denke beim Schreiben eben schon auch immer über andere Bezüge nach und ich finde das eben eine Form von, ja, also einem einerseits auch sichtbar machen, woher man seine Anregungen zieht oder eben sichtbar und nachvollziehbar machen, ja, was einen inspiriert hat oder worüber man nachgedacht hat. Und dann ist es natürlich auch immer eine Form von Respektbekundung. Also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, waren jetzt eher so klassische Verweise, aber es sind natürlich auch ganz zeitgenössische. Also das Ocean Wong kommt.
Stimmt, kommt sehr viel vor.
Kommt sehr viel vor. Und also insofern sind es natürlich auch immer, es ist ja auch immer ein Tribut zollen oder Anerkennung zollen oder auch immer eine Möglichkeit, ja, eine Vielfalt in der Literatur und eine, ja, eine Vielfalt von Perspektiven, eine Vielfalt von Erfahrungen immer hineinzubringen. Also ich glaube, das Risiko bei einem solchen Text oder eben bei immer beim Schreiben ist natürlich, dass man ja eine verengte Perspektive hat, dass es nur aus der Erfahrung von Caroline Emke aus Berlin etwas wiedergeben kann. Und man widersteht dem natürlich, indem man zumindest versucht, ja, das Feld zu öffnen, andere Blicke, andere Personen, andere Bezüge reinzunehmen. Und dann ist es einfach Teil meines Lebens. Also es ist so, denke ich eben, so fühle ich.
Ja, ich habe auch gedacht, das ist ja, sagt ja etwas darüber, als was für eine Art Mensch man sich begreift. Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, es soll nicht nur diese Verengung sein auf meine vermeintlich ablösbare, ureigene Erfahrung Caroline Emke aus Berlin, sondern eher als, ich begreife mich als ein gesellschaftliches und politisches Wesen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt weniger sozusagen Gestus der Distinktion. Also es geht jetzt, also ehrlich gesagt, dafür bin ich jetzt einfach viel zu viel Intellektuelle, als dass ich jetzt irgendwie darstellen müsste, wie viel ich lese. Das ist natürlich Quatsch.
Nee, das ist klar.
Sondern es ist einfach eher, also es ist für mich einfach eine Bereicherung von einem Text, der sonst einfach nicht nur von mir spreche, weil das gibt's ja gar nicht, nur von mir sprechen.
Ja, genau.
Wenn ich von mir spreche, spreche ich natürlich, so verstehe ich jetzt dieses wunderbare Gespräch auch heute, natürlich spreche ich als diejenige, die von so und so vielen Texten geprägt und durchdrungen und durchzogen ist. Und ich wäre nicht die, die hier vor dir sitzt, ohne all die Literatur, aber auch ohne all die Musik, die ich gehört habe, auch natürlich ohne die Landschaften, die ich gesehen habe oder ohne die FreundInnen, die mich begleitet und geprägt haben, ja. Und insofern wäre es mir eher, also ich müsste mich amputieren. Ich müsste mir was wegnehmen. Ich müsste mir was verbieten, wenn ich nicht auch auf die Texte verweisen dürfte, die dazugehören für mich.
Also ist Schreiben für dich eigentlich auch immer Lesen?
Ja, immer, natürlich. Ja, natürlich. Also und es gibt natürlich auch Passagen, die aufbauen auf dem, was ich gelesen habe, ohne dass es dort ein Zitat gibt. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist so wie, also ich vermute, jemand, der Schreiner ist oder ein Handwerk hat oder eine besondere Kunstfertigkeit, wird vermutlich immer in allem, was er tut, wird auch das enthalten sein, was er schon an früheren Werkbänken oder eben an früheren Holzstücken oder Möbeln, die er zusammenschreinert, gelernt hat. Ja, und so ist das.
Auf welchen Stühlen er schon gesessen hat.
Ja, also das gehört, glaube ich, das fließt ja durch einen hindurch so.
Ihr hört das Lesen der anderen. Der Podcast, der entsteht mit der Unterstützung vieler freundlicher Menschen, die sich dazu entschlossen haben, eine Mitgliedschaft bei Steady abzuschließen und die dafür unter anderem automatisch an einer Verlosung teilnehmen. In jeder Folge kann ich einen 30-Euro Buchgutschein von Genial Lokal verlosen. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen. Die betreiben zusammen einen Online-Shop. Das heißt, ihr könnt euch da ganz bequem auf geniallokal.de eure Bücher nach Hause liefern lassen und ihr unterstützt gleichzeitig den lokalen Buchhandel. Schaut doch einfach mal auf geniallokal.de. Zusammen mit Genial Lokal mache ich in jeder Episode die Verlosung eines 30-Euro Buchgutscheins und weil mich ein paar von euch darauf hingewiesen haben, ab jetzt immer die Nennung der neuen Gewinner hier in der Folge. In den letzten 3 Folgen haben gewonnen Marco, Wolfram und Helge. Eure Buchgutscheine müssten per Mail bei euch angekommen sein. Viel Spaß mit euren Büchern. Und wenn ihr jetzt auch gerne einen Gutschein gewinnen möchtet, dann schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de/unterstützen. So, und jetzt geht's auch wieder weiter im Gespräch mit Caroline Ehmke. Wir haben noch ein Buch auf deiner Liste und das ist Claudia Rankin oder Claudia Rankin, ich weiß nicht, wie man sie
ausspricht. Claudia Rankin.
Claudia Rankin, Citizen.
Genau, das ist eine auch zeitgenössische, noch lebende amerikanische Autorin, eine schwarze Amerikanerin, die ein Buch geschrieben hat, das ein lyrischer, ich würde mal sagen, Wurf ist, der Citizen heißt. Ich glaube, es ist auch genauso auf Deutsch betitelt. Sie ist für mich sehr, sehr, sehr schwer zu beschreibende Autorin, weil sie im Grunde genommen die Erfahrung, ja, die schwarze Erfahrung, die Erfahrung schwarzen Lebens, die Erfahrung schwarzer Marginalisierung, die Erfahrung schwarzer Unsichtbarkeit, wie Ralph Ellison es genannt hätte, in diesem Buch eben in Citizen beschreibt als eine Ansammlung von Miniaturen, muss man sagen, die sehr, sehr unterschiedlich erstmal daherkommen. Das können Erzählungen sein, es können eben sehr poetische, sehr verdichtete Beschreibungen sein, die in einem riesigen Spektrum des Alltagslebens auftauchen können, als Beobachtungen, als eben Wiedergaben von Erfahrungen. Und ja, also ich finde sie ein Unikat, muss ich sagen, unter den zeitgenössischen LyrikerInnen oder eben SchriftstellerInnen. Und es gibt jetzt auch noch ein neues Buch, aber dieses Citizen, muss ich sagen, ist für mich ein ganz, ganz in der Form berückend originelles Buch. Also weil es eben so ein hybrides.
Ich habe da eben reingelesen und es fängt erstmal doch eher so wie autobiografisch betrachtende situative Prosa an. Also warum es Lyrik sein sollte, hat sich mir jetzt auf den ersten 10 oder so Seiten, glaube ich, noch nicht ganz erschlossen.
Ja, also es gibt schon was, es hat schon auch eine sehr, sehr starke rhythmische Klangfarbe. Es gibt auch, also so war zumindest mein Eindruck, ganz starke Verdichtungen von Situationen, die ja, also so verknappt auch sind, dass ich deswegen glaube, dass das Lyrische dort, dass es eine poetische Ambition auch hat. Und
das heißt ja im Untertitel, glaube ich, auch an American Lyric oder so,
genau.
Ne?
Ja. Und ja, also wenn man sozusagen über das Lesen der anderen spricht und wenn man eben Bücher mitbringt, dann fand ich es für mich jetzt eben auch wichtig, was mitzubringen, was ich jetzt, also was sozusagen jetzt frisch ist, was einen ja, eben in den letzten Jahren einem aufgetaucht ist und ja, erstmal so umgehauen hat. Und das war bei diesem Text übrigens auch etwas, das mich in manchen Passagen auch an Jean Emery erinnerte, auch wenn es natürlich völlig andere Kontexte, ganz, ganz andere Figuren und Perspektiven sind. Aber der Zorn darin, das die leuchtende Empörung, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das auch Unversöhnliche vielleicht, dass das einen auch konfrontiert mit dieser Erfahrung. Ja, also mich als weiße Person, ja, einfach natürlich auch, ja, ausliefert der Frage, wie ich als Weiße damit verwoben bin, mit dem Unrecht, unter dem eben schwarze Menschen historisch und eben auch gegenwärtig immer noch leiden, ja. Also deswegen ist das ein Text, den man sich auch aussetzen muss. So. Mhm. Das ist mir, glaube ich, auch sehr wichtig bei Büchern, dass Bücher eben, ja, ich finde, in einer anderen Weise als kürzere Formate oder eben jetzt als journalistische Texte, dass man sich ihnen auch hingeben muss. Also allein vom Zeitaufwand, aber ja, eben sich auch anders von ihnen, wenn sie einen dann erfassen und wenn sie einen hineinziehen, sozusagen auch ausliefert. Also ich kann allen nur, also alle Bücher natürlich empfehlen. Darf man das in der Sendung? Darf
natürlich.
Man es? Also ich würde ja natürlich alle Texte empfehlen, wobei sie ganz, ganz unterschiedliche, ja, sie erzeugen ganz unterschiedliche Emotionen, glaube ich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was erzeugen all die Bücher, die ich jetzt mitgebracht habe, eigentlich für Affekte oder wie liefert man sich ihnen aus, geschieht sicherlich ganz Unterschiedliches.
Man muss sie ja nicht alle hintereinander weglesen.
Nee, genau. Aber ich kann alle und würde alle mit großer Leidenschaft empfehlen. Und klar, deswegen, also so wie sie in mein Leben eingegriffen haben, wie wir jetzt besprochen haben, ist das natürlich ganz individuell, und es werden natürlich andere Bücher nennen, aber diese auf jeden Fall würde ich mit großer Leidenschaft und Freude empfehlen.
Sag mal, jetzt hatten wir zwei unterschiedliche Bücher zum Schluss, denn Daniel Mendelsohn und Claudia Rankine. Das eine eher jetzt auf der essayistischen Seite und das andere eher auf der belletristischen Seite vielleicht, wenn man so sagt, Lyrik. Mhm. Kommt das für dich denn vielleicht eigentlich auch nochmal, dass du vom Mendelssohnschen in das Rankinsche Lager hinüberwechselst? Also schreibst du nochmal auch belletristisch oder siehst du das für dich nicht?
Nein, also ich bin leider komplett unkreativ. Also ich kann gar nicht, ich habe keine starke Fantasie oder keine unabhängige Vorstellungskraft sozusagen. Insofern glaube ich das nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen die literarischeren Elemente immer stärker werden. Und die sind sicherlich, also wenn ich jetzt über meine eigenen Texte nachdenken würde, bei Wie wir begehren am stärksten. Und also ich finde im Moment eigentlich, ich finde auch sehr interessant, verschiedene Genres auszuprobieren. Und ich versuche auch je nach Thema oder je nach Ort sehr unterschiedlich zu sprechen oder zu schreiben, einfach weil man natürlich immer darüber nachdenken muss, wie erreiche ich Menschen, ja, wie dringe ich durch. Und ich habe mit dem vorletzten Buch ja so eine andere Form zunächst gehabt. Das war eine Performance im Theater. Es war so ein Soloabend, so das ist zunächst mal ein gesprochener Text, ein Text, der jetzt gar nicht unbedingt als Buch sofort vorliegen sollte, und hat auch mit Video gearbeitet und auch mit Musikpausen dazwischen, so dass es für mich schon auch die Frage ist, die du stellst, es treibt mich schon auch um, ja, kann ich was Neues ausprobieren, wie kann ich bestimmte Themen ja auch in ganz andere Szenen oder Generationen hinein tragen. Ja, ich bin ja gar nicht mehr ganz sicher, lesen eigentlich dann immer noch die nächsten Generationen immer noch echt so dick Bücher oder muss man was anderes ausprobieren? Oder insofern treibt mich das schon um und ich glaube, das muss uns auch umtreiben. Also jetzt einfach als politisch wache, engagierte Menschen müssen sich diese Frage stellen. Wo sprechen, wie sprechen, ja. Und ich kann mir jetzt, also ich kann mir jetzt für mich keine Belletristik vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich eben experimentiere mit anderen Formaten. Mal gucken.
Wenn du liest, ob nun Belletristik oder etwas anderes, gibt es da irgendwie einen bevorzugten Ort? Sofa, Sessel, Bett? Tisch.
Ach so, ich kann im Bett überhaupt nicht lesen, bin ein völliges Rätsel, wie Menschen im Bett lesen können. Nee, da würde ich sofort einschlafen.
Ja.
Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, ob ich sozusagen drin arbeite und also in Büchern eben arbeiten muss, dann würde ich am Schreibtisch sitzen und sonst eigentlich immer in so einem Sessel, also wo ich gemütlich sitzen kann, wo ich eine Tasse Tee daneben haben kann, aber wo ich auch mit einem Bleistift eben reinmalen kann.
Und keinen Beuteltee?
Nee, also wenn ich bei mir zu Hause nicht, also ich, das ist jetzt inzwischen schon so legendär bei mir, dass immer alle Leute schon neulich bin ich zu jemandem gekommen und ich habe so panisch gesagt, aber ich habe nur Beuteltee. Also natürlich, ich trinke das auch, aber ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wie für Kaffeetrinker, ich weiß nicht, Instant Coffee oder so.
Och, geht auch.
Geht auch? Ja, es geht auch.
Caroline Emke, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich spreche tatsächlich gern über andere Bücher.
Das war das Lesen der anderen mit der Publizistin Caroline Emke. Wir haben gesprochen unter anderem über Bücher von Christa Wolf, Jean-Paul Sartre, Jean Améry. Genaue Angaben und Links zu den Büchern findet ihr auf daslesenderanderen.de im Beitrag zu dieser Episode. Wenn euch das Lesen der anderen gefällt, dann abonniert den Podcast doch einfach kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. Folgt mir doch auch gern auf Social Media, @lesenderanderen auf Twitter und @daslesenderanderen auf Instagram. Und sagt es doch auch gern weiter, wenn ihr den Podcast mögt. Vielleicht kennt ihr ja noch andere Leute, die sowas auch interessieren könnte. Und wenn ihr wollt, dass es das Lesen der anderen noch lange weitergeben kann, dann denkt doch mal darüber nach, mich auf Steady zu unterstützen. Schaut einfach vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Im Moment, wie gesagt, eine kleine Rabattaktion. Da bekommt ihr die Jahrespakete nochmal 10% günstiger als eh schon. Noch bis Ende Juni. So. War noch was? Nee, eigentlich nichts mehr, außer Danke sagen. Danke an Julius Stucke für seine Musik, danke an Sabine Dulli fürs Grafikdesign, danke an Marcella Drum für ihre Stimme im Intro, danke an meine UnterstützerInnen bei Steady und danke natürlich euch allen, die ihr jetzt zuhört, fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, dann gibt's ja eine Folge mit Margarete Stokowski. Bis dahin, macht's gut, tschüss.